mitgekriegt haben, die Stadtteilbibliothek Essen macht hin und wieder so Veranstaltungen, Theatervorführungen, also Puppentheatervorführungen oder Autorenlesungen. Und heute haben wir euch zu einer Autorenlesung eingeladen, der Herr Becker, bekannter Fantasy-Autor, unter anderem liest für euch, und nachher ist auch noch Gelegenheit zu einem Gespräch. Da könnt ihr dann live mit einem Buchschreiber, mit einem Autor dann sprechen und Fragen stellen, und ich wünsche euch dazu viel Vergnügen.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Alfred Becker. Ich schreibe Fantasy-Romane, Kinder- und Jugendbücher und auch Krimis, und möchte euch heute etwas vorlesen aus einem meiner Elbenbücher, und zwar aus Das Juwel der Elben, aus der Reihe Elbenkinder. Das ist eine Reihe, die wird insgesamt mal 7 Bände haben. Davon sind 3 erschienen bereits. Der 4. ist schon geschrieben. Der wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Und die nächsten, die schreibe ich dann noch. Und in diesen Büchern um die Elbenkinder, da geht es um Daron und Sarn, einen Jungen und ein Mädchen, Zwillinge. Und diese beiden Elbenkinder, die stehen sich so nah, dass sie sich mit Gedanken unterhalten können. Also jeder versteht die Gedanken des anderen, und wenn sie sich in Anwesenheit von anderen so ihre Gedanken austauschen, dann bekommt das auch sonst keiner mit. Dann können sie sich also praktisch darüber unterhalten. Sie können zaubern, sie beherrschen die Magie. Und sie leben am Hof ihres Großvaters, des Elbenkönigs, Keamir. Und davon möchte ich euch jetzt etwas vorlesen. Was noch wichtig ist, ja, sie zähmen ein sogenanntes Riesenfledertier. Das ist ein Flugungeheuer, so groß wie ein Drache. Und darauf versuchen sie zu fliegen, weil sie finden, dass es doch ganz praktisch wäre, damit größere Entfernungen überbrücken zu können. Und dieses Riesenfledertier, das gehorcht allerdings nicht immer so, wie es sein sollte. Und darum geht es unter anderem auch in diesem Buch. Nachher können wir dann auch noch ein bisschen uns so darüber unterhalten, was ein Schriftsteller so macht. Wenn ihr noch Fragen habt, entweder zum Buch oder zu dem, wie ein Schriftsteller arbeitet und so weiter. Das können wir nachher noch so klären, was ihr da auch vielleicht für Fragen habt. Okay? Das erste Kapitel heißt: Ein Ungeheuer wird gezähmt. Vorsicht, Daron! Sarn sah das riesige Fledertier auf ihren Bruder zufliegen. Wenn es die lederigen Flügel ausbreitete, war es so breit wie ein Haus. Scharfe Zähne blitzten in dem Maul des ansonsten vollkommen dunklen Geschöpfs auf. Die Arme waren mit den Flügeln verwachsen, während die Hinterbeine in kräftigen Krallenfüßen endeten. Das Fledertier stieß einen Schrei aus, der so durchdringend war, dass Daron im ersten Augenblick glaubte, er würde taub. Elben haben ein sehr empfindliches Gehör, und Daron machte da keine Ausnahme. Der durchdringende, schrille Ruf des Fledertiers verursachte einen höllischen Schmerz in seinen Ohren. Dann stieß das geflügelte Monstrum einen fauchenden, drohend klingenden Laut aus. Daron warf sich zu Boden und rollte sich um die eigene Achse, sodass ihm die Krallen an den Hinterbeinen des Fledertiers verfehlten. Ein wütender Laut und ein weiterer, schriller Schrei waren zu hören. Aber diesmal schmerzte es Daron nicht mehr in den spitz zulaufenden Ohren, die unter dem feinen, dunklen Haar hervorstachen. Der Elbenjunge hatte seine magischen Kräfte angewandt und mit ihnen den schrillen Schrei gedämpft. Das Fledertier flog davon, und Daron rappelte sich wieder auf. Der Schmutz, durch den er sich gewälzt hatte, blieb an seinem mit Elbenseide durchwebten Wams nicht haften. Daron stand wieder auf beiden Beinen. Er umfasste mit der rechten kurz den Griff des Dolchs, den er am Gürtel trug. Seine Zwillingsschwester befand sich mehrere Schritte von ihm entfernt. Der Wind fuhr ihr durch das lange Haar, das ihr bis über die Schultern fiel. Auch bei ihr stahlen sich die spitzen Ohren immer wieder durch das feine Elbenhaar. Sarn trug ein Kleid, das aus der gleichen Elbenseide gewebt war wie Darons Wams. Alles in Ordnung? Fragte sie, aber Sarun sprach nicht laut. Es war nur ein intensiver Gedanke, doch der reichte völlig aus. Die beiden Elbenzwillinge waren so eng miteinander verbunden, dass sie oft die Gedanken des anderen verstehen konnten. Ja, sagte Darun laut und setzte noch in Gedanken hinzu, bis auf die Tatsache, dass dieses Riesenvieh im Moment nicht auf uns hört. Sarun verstand auch diesen Gedanken. Die beiden Elbenkinder befanden sich mitten in der gebirgigen Wildnis von Hoch Elviana auf dem Kamm eines Höhenzugs. Von dort oben konnte man im Westen das Meer sehen. An der Küste lag Elbenhafen, die Hauptstadt des Elbenreichs von Elviana. Im Osten erhoben sich schroffe Felsmassive und zum Teil schneebedeckte Gebirge. Ein zerklüftetes, unwegsames Land. Einer dieser Felsen hatte die Form eines Turms und wurde deswegen Elbenturm genannt. Daron und Sarun waren von Elbenhafen aus auf den Rücken des Riesenfledertiers geflogen. Mit ihrer Magie hatten sie den Geist des Tieres gelenkt. Doch auf einmal wollte ihnen das Monstrum nicht mehr gehorchen. Ein ganzes Jahr versuchten sie bereits, das Riesenfledertier zu zähmen, das sie verletzt in einer Schlucht gefunden hatten. Elben waren berühmt für ihre Heilkunst. Und auch wenn die Zwillinge natürlich keine ausgebildeten Elbenheiler waren, so verstanden sie doch genug davon, um ein Riesenfledertier mit gebrochenen Flügeln gesund zu pflegen. Einen Namen hatten sie ihm auch gegeben. Rarax nannten sie das fliegende Ungetüm. Das war eigentlich der Name eines gezackten Felsen an der Küste nördlich von Elbenhafen. Der Schatten, den dieser Felsen warf, erinnerte nämlich an die ausgebreiteten Schwingen des Riesenfledertiers. Rarax flog in einem weiten Bogen in Richtung des Elbenturms. Wir haben ihn verloren, vernahm der Elbenjunge Sarvens Gedanken. Daron sah sie an und seine Augen füllten sich dabei vollkommen mit Schwärze, sodass nichts Helles mehr darin zu sehen war. Nicht, wenn wir unsere magischen Kräfte vereinen, meinte er. Offenbar war Daron noch nicht bereit aufzugeben. Zu viel Mühe hatten sie in die Zähmung des Monstrums gesteckt. Erst hatten sie Rarax mühsam gefüttert und gepflegt, bis er wieder einigermaßen hergestellt war, und dann versucht, aus ihm ein Reittier zu machen, das seinen Besitzern ebenso treu folgte wie ein Elbenpferd. Elbenpferde reagierten bereits auf die Gedanken ihrer Reiter, zumindest wenn es sich dabei um Elben handelte. Diese Pferde brauchten keine Zügel und liefen niemals fort. Genauso stellten sich Daron auch die Eigenschaften eines gezähmten Riesenfledertiers vor. Dessen Geist war zwar viel schwerer zu lenken als der eines Elbenpferds, aber die magischen Fähigkeiten der beiden Zwillinge waren ja auch viel größer, als es bei den meisten anderen Elben der Fall war. Daron sah also nicht ein, weshalb es nicht gelingen sollte, und auch Sarun dachte, dass es eine feine Sache wäre, dieses Monstrum als treuen Diener zu gewinnen. Während des großen Krieges hatten die Riesenfledertiere Katzenkrieger über das Meer getragen, um das Elbenreich anzugreifen. Nachdem Xaror, der Herr der Dunkelheit, besiegt war, irrten diese Geschöpfe nur noch ziellos durch die Wildnis. Da war es doch eigentlich keine schlechte Idee, sich diese Geschöpfe nutzbar zu machen. Manche von ihnen hatten sich schon darauf spezialisiert, freilaufende Elbenpferde zu jagen und waren zu einer wahren Landplage geworden. Wir werden ihn nicht davon kommen lassen, erreichte Sarvens Gedanke ihren Bruder. Auch ihre Augen wurden vollkommen von Schwärze erfüllt. Ein Zeichen dafür, dass sie die dunkle magische Kraft in ihrem Innern sammelte. Rarax änderte plötzlich die Flugrichtung. Er hielt nicht länger auf den Elbenturm zu, sondern bog meerwärts ab. Einen Augenblick schien es so, als wollte er allein zurück nach Elbenhafen fliegen. Dann änderte er erneut die Richtung. Er bewegte sich dabei ruckartig, so als würde er unter einem Zwang stehen. Zwischenzeitlich fiel er ein ganzes Stück wie ein Stein in die Tiefe, weil er seine Flügel nicht mehr richtig bewegte. Komm endlich her, dachten Daron und Sarun im selben Moment. Der Gedanke war so stark und intensiv, dass er Rarax erschreckte und einschüchterte. Na los! Das Riesenfledertier stieß wütende, fauchende Laute aus, die mit schrillen Schreien abwechselten. Für menschliche Ohren wären diese hohen Laute zum Teil gar nicht mehr hörbar gewesen. Für die viel empfindlicheren Ohren der Elbenkinder hingegen waren sie selbst aus dieser großen Entfernung noch beinahe unerträglich. Und das, obwohl sie sich bereits innerlich dagegen abschärften. Wir werden am Ende ein dezentes Riesenzwittertier haben und dafür taub geworden sein, vernahm Daron die Gedankenstimme seiner Schwester. Wäre das so schlimm, fragte Daron zurück. Schließlich hörten sie gegenseitig ihre Gedanken. Zu anderen Elbenkindern hatten sie wenig Kontakt und die Ermahnungen ihres Großvaters, des Elbenkönigs Keandir, musste man nicht unbedingt immer hören, wie Daron fand. Rarax kehrte zurück. Im ersten Moment schien es, als wollte das Riesenfledertier die beiden Elbenkinder angreifen. Flatternd streckte es die krallenbewehrten Füße bei der Landung voraus und schien es geradezu darauf anzulegen, damit einen der beiden Elbenköpfe zu erwischen. Aber die Zwillinge wichen rechtzeitig aus. Sie hatten mit Hilfe ihrer magischen Fähigkeiten das riesenhafte Tier so weit unter Kontrolle, dass sie im Voraus wussten, was es beabsichtigte. Lass dir das ja nicht noch einmal einfallen, erreichte Rarax ein Gedanke, bei dem er nicht erkennen konnte, ob er von Daron oder Saron stammte. Zu ähnlich waren sie sich. Rarax landete. Er schnaubte vor sich hin. Beruhige dich, du brauchst keine Angst zu haben, sandte ihm Sarven einen weiteren Gedanken. Daron näherte sich vorsichtig und das geflügelte Ungeheuer ließ dies geschehen, ohne mit den Krallen nach ihm zu schlagen. Ich glaube, er ist wieder zur Vernunft gekommen, sagte er. Dann sollten wir das ausnutzen und wieder zurück nach Elbenhafen fliegen, meinte Sarven. Wenn sie den Weg hätten zu Fuß gehen müssen, wäre das sehr anstrengend und zeitraubend gewesen. Die Hauptstadt des Elbenreichs war zwar von dieser Höhe aus gut zu sehen und schien zum Greifen nah, doch das Gelände auf dem Weg dorthin war sehr zerklüftet und unwegsam. Selbst auf dem Rücken eines Elbenpferdes hätte man viele Umwege in Kauf nehmen müssen. Daron trat so nah an das Elbenfledertier, dass er nur die Hand ausstrecken musste, um es zu berühren. Er spürte, dass die Seele des Tiers sich beruhigt hatte. Also wagte er es, die Hand tatsächlich auszustrecken und das im Nackenbereich sehr dichte Fell des Riesenfledertiers zu berühren. Rarax ließ es geschehen. Er knurrte noch etwas, aber es war wohl nicht mehr damit zu rechnen, dass er noch einmal angriff oder einfach davonflog. Daron sammelte noch einmal alles, was an der magischen Kraft der Dunkelheit in ihm war. Jener Kraft, die in ihm und Saren so ungeheuer stark war. Stärker sogar, als es bei ihrem Vater Prinz Margulas oder ihrem Großvater König Keandir der Fall gewesen war. Das war auch einer der Gründe, weshalb die Zwillinge vielen Elben unheimlich waren. Ein wenig magische Begabung hatten so gut wie alle Elben. Manche wurden zu Magiern oder Schamanen ausgebildet, um ihr Talent zu entfalten. Aber schon seit vielen Zeitaltern war die Magie der Elben immer schwächer geworden. Niemand kannte den Grund dafür. Nur Daron und Saren waren eine Ausnahme. Ihre Kräfte erinnerten an die Macht, die in der alten Zeit die Magier und Schamanen gehabt hatten. Und das, obwohl die Elbenkinder streng genommen nur Halbelben waren, denn ihre Mutter war eine Menschenfrau gewesen. Rarax faltete die Flügel an seinen Seiten zusammen und Daron kletterte auf den Rücken des Riesenfledertiers. Komm, Saren! Wenig später saßen sie beide auf Rarax Rücken und hielten sich an dem langen Fell fest. Das Riesenfledertier entfaltete wieder seine Flügel. Dann ließ es sich auf Darons geistigen Befehl hin in die Tiefe stürzen und vom Wind tragen. Auf, zur Burg Elbenhafen, sandte Daron einen Gedankenbefehl an Rarax. Er spürte nur noch einen ganz schwachen Widerstand. Daron konnte die unsichtbaren magischen Zügel, mit denen er den Geist des Fledertiers lenkte, etwas lockern. Während in Sarons Augen schon lange das Weiße wieder zu sehen war, sich nun auch aus Darons Augen die Dunkelheit. Sarven blickte hinab und sah einen Zug mit bekackten Pferden aus Elbenzucht, die sich die steilen Wege hinauf zum Elbenturm quälten. Ganz oben auf diesem turmförmigen Felsen befand sich die Werkstatt des berühmten elbischen Waffenmeisters und Erfinders Kamandor. Zu Anfang war diese Werkstatt in der Stadt Elbenhafen gewesen, aber nachdem er bei einem seiner Experimente beinahe die ganze Stadt Elbenhafen in Schutt und Asche gelegt hätte, hatten die Bürger darauf bestanden, dass die Werkstatt an einen anderen Ort verlegt wurde. Der Gipfel des Elbenturms schien dafür gerade richtig zu sein. Dort würde selbst bei einer größeren Explosion die Stadt nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Ah, ist das schön hier oben, rief Sarven. und schaute erst in die Tiefe und dann auf das Meer hinaus, wo die Segel einiger Schiffe zu sehen waren. Zumeist waren sie an ihrer schlanken, länglichen Form selbst aus weiter Entfernung als Elbenschiffe zu erkennen. Aber auch Schiffe aus den Ländern der Menschen fanden seit dem Ende des Großen Krieges den Weg über das Meer, um Handel mit den Kaufleuten von Elbenhafen zu treiben. Man müsste einmal eine richtig weite Reise mit Rarax unternehmen, meinte Daron. Stell dir vor, wie weit man mit dem Riesenfledertier fliegen könnte, bis in die fernsten Herzogtümer des Reiches, nach Nordbergen oder Meerland, oder in die Länder der Menschen, nach Daron, oder in das Waldreich, wo die Zentauren leben, oder nach Zylopien, wo die friedlichen Riesen wohnen. Daron geriet sich in Schwärmen. Dazu kann man sich noch viel zu schlecht auf Rarax verlassen. Ich weiß, aber mit der Zeit wird das anders werden. Und er wird uns genauso treu folgen, wie es ein Elbenpferd tun würde. Oft hatte Daron gelauscht, wenn an der Tafel des Elbenkönigs die Kapitäne der Elbenflotte über ihre weiten Reisen sprachen. Oder wenn Herzog Isidorn von Nordbergen zu Besuch kam, oder Lyrandil, der Fackensucher, zu einer der treuesten Gefolgsleute des Elbenkönigs, wieder einmal auf der Burg von Elbenhafen weilte und von seinen weiten Reisen durch die Länder der Menschen, der Halblinge oder der Blaulinge berichtete. Vielleicht könnte man Rarax sogar bis nach Atranor mitnehmen, rief Aron, dessen Fantasie sich immer weitere, großartige Reisen ausmalte. Atranor, das war die alte Heimat der Elben gewesen. Und dort waren sie mit ihren Schiffen aufgebrochen und schließlich nach unvorstellbar langer Zeit an der Küste des Zwischenlandes angelangt, wo sie das Elbenreich Elviana gegründet hatten. Daron, du bist ein Träumer, meinte Sarven. Die alte Heimat Atranor ist so unvorstellbar weit entfernt. Aber du siehst doch, wie schnell so ein Riesenfledertier fliegen kann. Daron gab Rarax einen geistigen Befehl, damit er schneller flog, und Rarax gehorchte diesmal prompt. Er beschleunigte plötzlich, sodass den beiden Elbenkindern der Fahrtwind nur so um die spitzen Ohren wehte. Daron lenkte das Flugtier direkt auf das Meer hinaus. Rarax flog so schnell, dass man von Elbenhafen aus nur einen dunklen Schatten sah, als Rarax die Burg, die dazugehörige befestigte Stadt und den großen Hafen mit den Schiffen der Elbenflotte überflog. Vor ihnen war das Meer. Das Meer, Wasser glitzerte in der Sonne und Daron schien ganz gebannt von diesem Augenblick Anblick. Sarven drehte sich um, wie klein Elbenhafen und selbst der gewaltige Elbenturm schon geworden war. Schließt du es, Sarven? Ja, aber nun lass wieder langsamer fliegen, wie du willst. Am besten, du lässt ihn mich jetzt lenken. Daron lachte, nichts dagegen, Sarven. Außerdem wollten wir doch eigentlich zur Burg. Daron seufzte, meinetwegen gab er nach. Daron und Sarven kehrten zur Burg von Elbenhafen zurück, auf der König Keanbir residierte. Für Rarax war innerhalb des äußeren Burghofs ein Verschlag neben den Stallungen für die Elbenpferde errichtet worden. Dort war Platz genug für das Riesenfledertier und außerdem konnte es dort auch gefüttert werden. Das Riesenfledertier war in der Auswahl seiner Nahrung nicht gerade wählerisch. Besonders gern mochte es Fisch, aber es war notfalls auch mit dem Futter der Elbenpferde zufrieden. Daron stellte sich vor, dass man Rarax später einmal allein auf die Jagd schicken konnte, wenn die geistige Verbindung zu ihm stark genug war und man nicht mehr befürchten musste, dass er einfach auf Nimmerwiedersehen davonflog und irgendwo auf den Reisen von Mittelelviana kostbare Elbenpferde schlug. Renadir der Gewissenhafte war der Marschall des Königs. Er hatte als solcher die Stallungen zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass die Elbenpferde der königlichen Elbenkrieger gut gepflegt wurden. Dass er sich um die Versorgung des Riesenfledertiers kümmern musste, gefiel ihm überhaupt nicht. Ich muss jede Woche ein Mitglied der Magiergilde herbestellen, damit er den Mist des Riesenfledertiers durch einen Zauber verschwinden lässt, beschwerte er sich nicht zum ersten Mal. Daron und Sarven sahen sich kurz an. Immer dasselbe Gemecker, dachte Daron. Sei trotzdem nett zu ihm, antwortete ihm Sarvens Gedanken. Wenn sich der Marschall nämlich weigert, sich um Rarax zu kümmern, wird es schwierig für uns, ihn weiterhin zu behalten. Ich weiß, dass ihr euch im Gedanken vermutlich über mich lustig macht, sagte der königliche Marschall. Aber ihr solltet euch mal in meine Lage versetzen und in die Lage derer, die dieses Monstrum für euch pflegen müssen. Kein Magier hat noch Lust, den Mist wegzuzaubern, weil so viel davon anfällt, dass es einfach zu anstrengend wird. Das tut mir sehr leid, sagte Sauron. Aber so ist nun mal die Natur dieses Riesenfledertiers und dagegen kann man nichts machen. Außerdem ist es doch besser, dass Rarax hier im Pferd ist und nicht bei seinen Artgenossen die Elbenpferde jagt oder gar Reisende überfällt, sagte Aaron zu bedenken. Renner dir der Gewissenhafte stemmte die Fäuste in die Hüften. Seine Haut war etwas Besonderes, denn sie war selbst für einen Elben sehr hell, fast weiß. Genau wie das Haar, unter dem ebenso wie bei Daron und Daron die spitzen Ohren hervorschauten. Seine dunklen Elbenaugen musterten die beiden Kinder. Es heißt, dass ihr so starke magische Fähigkeiten hättet, stärker als mancher Magier. Das sind Gerüchte, behauptete Saron. Nur Gerüchte, bestätigte Daron. Aber ihr wärt gewiss stark genug, um den Mist eures Riesenfledertiers selbst wegzuzaubern. Das würden wir sofort tun, erklärte Daron und Saron. Stimmte ihm entschieden zu. Nur unglücklicherweise hat unser Großvater uns aufgetragen, die Magie nur sehr zurückhaltend einzusetzen. Aber vielleicht könnt ihr ihn ja davon überzeugen, dass er diese Anweisung zurücknimmt. Renadir, der Gewissenhafte, winkte ab. Das müsst ihr schon selbst mit eurem Großvater ausmachen, sagte er und schüttelte den Kopf. Als ob der Marschall der königlichen Elbenpferdenstelle mit dem König über die Erziehung seiner Enkel diskutieren würde. Daron spürte plötzlich einen Gedanken. Es war sein Großvater. König Theandir wünschte offenbar, dass er zu ihm kam. Daron seufzte und wandte sich mit fragendem Blick an Saron. Seine Zwillingsschwester wusste sofort, was los war und schüttelte den Kopf. Nein, mich hat er nicht gerufen, sagte sie. Aber wir wollten doch ohnehin beide zum Palast. Daron nickte. Ich weiß schon, was er von mir will, sagte er. Es ist immer dasselbe. Er seufzte und dann gingen sie zusammen davon. Der Palas, das Haupthaus der Burg Elbenhafen, lag im inneren Burghof. Dies war bei einer Belagerung der letzte Rückzugsort der Elben von Elbenhafen. Gleichzeitig war es der höchste Punkt der Stadt, von wo aus man den Hafen und alle Befestigungsanlagen gut überblicken konnte. Hier im alten Teil der Burg waren die meisten Gebäude noch Stein auf Stein errichtet worden und nicht mit Hilfe von Elbenmagie, wie es später der Fall gewesen war. Gebäude aus richtigem Stein waren viel stabiler als jene Bauwerke, die nur aus der Kunst der Magie entstanden waren, und man brauchte auch nicht in regelmäßigen Abständen dafür zu sorgen, dass der Zauber, der das jeweilige Bauwerk aufrecht hielt, erneuert wurde. Daron und Saron gingen die Stufen zum Eingang des Palas empor. Die beiden Elbenkrieger, die an der Tür Wache hielten, kannten die Zwillinge natürlich und ließen sie passieren. Die Kinder betraten den großen Festsaal, in dem eine lange Tafel stand. Die Heilerin Natranwen schien sie bereits zu erwarten. Sie war die Geburtshelferin der beiden Elbenkinder gewesen und vielleicht war das der Grund, weshalb ihre innere Verbindung zu den beiden so stark war, dass sie manchmal schon im Voraus ahnte, wann Daron und Saron im Palas auftauchten. Natranwen hatte dunkles Haar und die typische helle Haut der Elben. Der Blick ihrer sehr schräg gestellten Augen wirkte freundlich und warmherzig und ihre Ohren traten nicht so stark durch das seidige Haar hindurch, wie dies bei den meisten anderen Elben der Fall war. Außer der Heilerin waren noch Lirandil, der Fährtensucher und Waffenmeister Tamandor im Saal. Der Waffenmeister hatte seine Werkstatt zwar hoch oben auf dem Elbenturm, aber das hielt ihn nicht davon ab, die Burg des Elbenkönigs des Öfteren aufzusuchen. Es wird ein Mahl für unsere Gäste geben, sagte Natranwen. Gerade wird alles vorbereitet und ihr solltet auch etwas essen. Später, sagten Daron und Saron wie aus einem Mund. Sie hatten keinen Hunger. Elben brauchten nicht so regelmäßig Nahrung zu sich zu nehmen wie Menschen, Zentauren und die meisten anderen Geschöpfe des Zwischenlandes. Sie waren in der Lage, die Wärme ihres Körpers auf ein Minimum zu senken und sehr lange Zeit ohne Mahlzeit auszukommen. Von den sich oft lang hinziehenden Banketts hielten weder Daron noch Saron besonders viel. Diesmal waren mit Lirandil und Tamandor allerdings zwei sehr interessante Gäste zugegen, die sicher viel zu erzählen hatten. Es ist schon länger her, dass ihr etwas zu euch genommen habt, sagte Natranwen. Nach meiner Rechnung schon mindestens 3 Tage. Sie macht sich einfach nur Sorgen um uns, meldete sich Saron mit ihrer Gedankenstimme bei ihrem Bruder. Die Heilerin konnte davon nichts mitbekommen. Gegen Fremde konnten die beiden Geschwister ihre Gedanken hervorragend abschirmen. Aber sie sollen sich nicht aufspielen, als wäre sie unsere Mutter oder Großmutter, gab Daron zurück. Die Großmutter der beiden Elbenkinder war Rouven gewesen, die Gemahlin des Königs. Aber Rouven war ebenso während des großen Krieges ums Leben gekommen wie die Eltern der Zwillinge. Seit Daron und Zarsen am Hofkönig Kehren, die es lebten, glaubte Nathanwen wohl, ihnen gegenüber die mütterliche Rolle spielen zu müssen. Gut, diesmal sind wir mit dabei, versprach Zarsen und stupste ihren Bruder dabei kurz an. Sie vergisst wohl, dass wir schon fast 100 Jahre alt sind, wandte Daron ein. Da könnte man uns allmählich ein paar Sachen selbst bestimmen lassen. Zarsen hob die Augenbrauen und erwiderte, dann müssten wir langsam etwas erwachsener werden, aber du willst ja nicht. Daron stieg zum Hauptturm hinauf. König Kehren hier stand an der Brustwehr und blickte hinaus auf das Meer. Ich habe dich schon gehört, als du die ersten Stufen genommen hast, Daron, sagte Kehren hier und drehte sich um. Schon an der Art deiner Schritte konnte ich erkennen, dass du es bist. Und was ist mit der geistigen Verbindung zwischen uns, fragte Daron. Hast du nicht auch deswegen geahnt, dass ich komme? Natürlich, du hast mich gerufen. Kehren hier lächelte, er trug ein schlichtes Wams und einen breiten Gürtel, an dessen mit Elbenrunen verzierten Scheide sein Schwert Schicksalsbezwinger steckte. Um den Hals trug er einen Lederbeutel, der die magischen Elbensteine enthielt. Beides, die Elbensteine und das Schwert, waren die Symbole der Herrschaft des Elbenkönigs. Eines Tages, so hatte Theanbir seinem Enkel gesagt, würde er sie an Daron übergeben. Ich habe dich nicht gerufen, sagte Theanbir, aber ich glaube, deine Gedanken zu spüren. Ich habe mir gewünscht, mit dir zu sprechen. Das ist richtig, erklärte Theanbir. Ist das nicht dasselbe? Nicht ganz. Aber da du schon einmal hier bist, ich habe gesehen, wie Zarsen und du mit dem Riesenfledertier umhergeflogen seid. Ihr hattet Schwierigkeiten. Aber die ließen sich lösen, sagte Daron. Manchmal will Rarak eben nicht so wie wir. Die Riesenfledertiere gehören zu den Geschöpfen, die Xaror in das Zwischenland holte, um zu erobern, sagte Kehrendir. Ich würde ihm niemals völlig vertrauen. Aber der Krieg ist zu Ende, längst zu Ende. Und Xaror gibt es nicht mehr. Diese Wesen können nichts mehr für das, was früher war. Ich will nur, dass ihr vorsichtig seid, Daron. Du weißt, wie stark die dunkle Kraft in uns ist, Großvater. Unsere Magie kann so ein Fledertier leicht beherrschen, genau wie ein Elbenpferd. Und auch bei denen kommt es doch mal vor, dass sie etwas bockig sind. Gewiss. Daron spürte, dass Kehrendir eigentlich noch über etwas anderes mit ihm sprechen wollte. Und er ahnte längst, was es war. Du bist schon lange nicht mehr gewachsen, Daron, stellte Kehrendir fest. Und deshalb mache ich mir Sorgen. Es ist doch normal, dass Elbenkinder selbst bestimmen, wie schnell sie wachsen, entgegnete Daron. Menschenkinder müssen sich damit beeilen. Die meisten Menschen werden ja nicht einmal 100 Jahre alt. Da muss man eben zusehen, dass man auf keinen Fall mehr als 18 oder 20 Jahre braucht, um erwachsen zu werden. Aber wir Elben leben viel länger. Wozu sich beeilen, Großvater? Es gibt sogar Elben, die nie erwachsen geworden sind, weil sie einfach nicht wollten. Ja, doch das waren auch nicht die Nachfahren des Elbenkönigs, von denen man erwartet, dass sie selbst einmal König werden, gab Kehan dir zu bedenken. Aber du wirst doch noch sehr lange leben, Großvater. Jahrhunderte oder Jahrtausende. Wenn du willst und nicht dieser Krankheit namens Lebensüberdruss bekommst, du brauchst keinen Nachfolger. Aber es könnte mir etwas zustoßen daran. Und dann wäre es gut, wenn mein Enkel bereit stünde, die Krone zu tragen. Mein erwachsener Enkel, wohlgemerkt. Sie tauschten einen etwas längeren Blick. Ja, das war der Kern des Problems. Daron sollte König werden. Das war von Anfang an beschlossene Sache gewesen, aber Daron wusste noch gar nicht, ob er das überhaupt wollte. Seit er am Hof von Elbenhafen lebte, hatten Daron mitbekommen, wie groß die Erwartungen waren, die die gesamte Elbenheit an ihren König stellten. Er hatte dafür zu sorgen, dass in Elviana Wohlstand und innerer Frieden herrschten, dass es genügend ausgebildete Magier gab, die Brücken und Bauwerke instand hielten und dass das Land vor potenziellen Feinden geschützt war. Daron glaubte nicht, dass er klug und stark genug war, um diesen Ansprüchen immer und jederzeit gerecht zu werden. Elbenkinder bestimmen ihr Wachstum selbst, sagte Kehrendir. So ist es immer schon gewesen. Dann lass auch mich selbst bestimmen, wie schnell ich wachse. Habe ich nicht das gleiche Recht wie andere Elben auch? Elbenzwillinge richten sich bei ihrem Wachstum oft nach ihren Geschwistern, fuhr Kehrendir fort. Wächst ein Zwilling, macht es der andere ihm nach. Eigentlich besteht eher die Gefahr, dass sie zu schnell wachsen, weil sie sich dabei gegenseitig zu übertreffen versuchen, nicht umgekehrt. Dann sprich doch mit meiner Schwester, schlug Daron vor. Wenn sie wächst, werde ich auch wachsen, wenn du mit deiner Vermutung richtig liegst. Herrendir lächelte milde und schüttelte den Kopf. Nein, umgekehrt wird ein Elbenstiefel draus. Deine Schwester würde gerne wachsen, aber sie tut es deinetwegen nicht. Also hat es keinen Sinn, wenn ich mit ihr rede, denn sie wird sofort anfangen zu wachsen, wenn du wächst. Daron schwieg eine Weile. Die Wahrheit war so einfach. Alles hatte damit zu tun, dass Daron daran zweifelte, ob er wirklich König werden sollte. Aber sobald er erwachsen war, bestand die Gefahr, dass man genau das von ihm verlangte. Solange er ein Kind war, war es hingegen völlig ausgeschlossen, dass der Thronrat ihn zum König wählte. Genau deshalb unterdrückte Daron jedes weitere Wachstum. Aber konnte er dies seinem Großvater gegenüber eingestehen? Er durfte es ihn nicht einmal durch einen besonders starken Gedanken spüren lassen, denn schließlich war es König Kerengirs größter Traum, dass Daron ihm eines Tages auf dem Thron folgte. Und um nichts in der Welt wollte Daron seinen Großvater enttäuschen. Sein Geist ist verschlossen, stellte der König fest. Darum ist es besser, wir reden ein anderes Mal weiter. Er hat mit dir wieder über das leidige Thema gesprochen, nicht wahr? Fragte Savon ihren Bruder später, als sie beide noch einmal bei Rarats Stall vorbeischauten. Sie hatte gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Erstens hatte Daron seit dem Gespräch mit König Kerendir kaum ein Wort gesprochen und zweitens verschloss er seine Gedanken vor ihr, was nur sehr, sehr selten vorkam. Daron nickte. Ja, so war es, gab er zu. Wir haben dieses Gespräch schon vor 20 Jahren geführt und vor nochmal 20 Jahren auch. Du kannst von Glück sagen, dass er dich damit nicht häufiger bedrängt, meinte Savon. Du hast gut reden. Wieso? Weil von dir niemand erwartet, einmal Herrscher von Elbiana zu werden, aber von mir schon. Sie schwiegen eine Weile. Also ich würde sofort wachsen, wenn du auch wachsen würdest, erklärte sie. Ich habe dir das ja schon des Öfteren gesagt, dass ich es gut fände, bald wieder etwas zu wachsen. Ich möchte Schamanin werden, aber solange ich ein Kind bin, nimmt mich im Orden der Schamanen niemand auf. Die Aufgabe der Schamanen war es, sich um die Verbindung zu den Eldraren zu kümmern. So nannte man diejenigen Elben, die sich bereits im Jenseits befanden. Und da die Zwillinge ihre Eltern früh verloren hatten, interessierte Savon das Jenseits und alles, was damit zu tun hatte, brennend. Warum wächst du dann nicht für dich alleine, fragte Daron. Du würdest mir das nicht übel nehmen? Nein. Aber wenn einer von uns wächst und der andere nicht, dann wird die enge Verbindung zwischen uns nicht mehr da sein. Und das möchte ich nicht. Sie zuckte mit den Schultern. Ich kann warten. Er sah sie an und sagte dann, du hast es gut, Savon. Wieso? Weil du schon weißt, was später aus dir werden soll. Aber ich weiß das noch nicht. Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht. Eines Tages wirst du das von einem Augenblick zum anderen wissen, empfing Daron ihren Gedanken. Bis dahin lese ich erstmal. Und das nächste Kapitel heißt Entführt. Da geht es darum, dass Daron und Savon nochmal einen Ausflug mit ihrem Riesenfledertier machen. Und es gehorcht mit. Und es fliegt immer weiter und weiter und weiter in ein fernes Land, wirft sie schließlich ab und sie bleiben dort, müssen sich dort durchschlagen, das Riesenfledertier wieder einfangen, denn ohne dieses Riesenfledertier können sie überhaupt nicht zurückkehren. Und so geht es dann eben dort weiter in der Geschichte. Das, was in der Vorgeschichte passiert, von dem großen Krieg, von dem die Rede ist, und von diesem dunklen Herrscher, Xaror, das habe ich in drei anderen Büchern beschrieben, in der Elben-Trilogie, das sind drei dicke Bücher, das Reich der Elben, die Könige der Elben und der Krieg der Elben, da kommen am Schluss eben auch Daron und Savon vor, wie sie den dunklen Herrscher besiegen. Das wird also in diesen Büchern beschrieben. Vielleicht hat irgendjemand von euch eine Frage, entweder zur Arbeit eines Schriftstellers oder zum Buch oder was euch sonst irgendwie zum Thema auf dem Herzen liegt. Bitteschön.
Wie viele Jahre mit wie vielen Jahren haben wir geschrieben?
Also meine erste Geschichte, die so lang war wie ein Roman. Roman nennt man ja eine längere Geschichte, ne? Nicht nur eine Kurzgeschichte von wenigen Seiten, sondern 100 Seiten, 200 Seiten, 500 Seiten. Das habe ich mit 14 geschrieben. Damals wusste ich allerdings noch nicht so, wie man das so macht mit Verlagen und wie man da das dann bewerkstelligt, dass das auch an einen Verlag verkauft wird. Das ist dann erst sehr viel später erschienen. Das war auch eine Fantasy-Geschichte. Bitteschön. Also zur Zeit lieferbar sind so 60, 70 Bücher bei Amazon. Geschrieben habe ich noch etwas mehr. Bitte schön.
Sind eigentlich von den Elbenkindern die Eltern gestorben?
Ja, das, das wird in der Trilogie beschrieben. Das ist im Laufe des Großen Krieges so gekommen. Nicht? Der, das ist, müsste ich jetzt sehr weit ausholen. Die sind jedenfalls beide tot, deswegen.
Die Mutter ist ja klar, weil die ist ja normaler Mensch.
Ja, genau. Nicht? Und der Vater hat eben versucht, dass sie auch unsterblich wird. Und deswegen hat er sich auf die Seite dieses dunklen Herrschers gestellt und ist dann schließlich gestorben. Darum geht es in dieser ganzen Trilogie. Bitteschön.
Wie hieß der erste Buch, was Sie geschrieben haben?
Das hieß Der Namenlose.
Der Namenlose?
Das ist aber nicht das erste, was erschienen ist. Der erste Roman, der auch veröffentlicht wurde, das war ein Western-Roman. Der hieß Das Gesetz des Don Turner. Und den habe ich auch nicht als Alfred Becker geschrieben, sondern unter einem Pseudonym nennt man das dann, als Neil Chadwick, weil das zum Western passt, ein amerikanisch klingender Name besser. Unter dem Namen habe ich. Ja, das machen viele Autoren, wenn der Name nicht so wirklich zu dem Buch passt. Also Alfred Becker passt jetzt zu Fantasy oder auch zu Kinder- und Jugendbüchern passt das gut. Aber eben zu Western-Romanen passt dieser Name besser. Und manchmal ist es auch so, dass jemand sagt, ah, das passt jetzt nicht so gut zusammen. Wenn jemand zum Beispiel Kinderbücher schreibt und schreibt dann irgendwie ganz brutale Krimis oder so, dass das dann nicht unter demselben Namen erscheint. Also das machen viele Autoren, dass sie unter verschiedenen Namen schreiben. Und das habe ich auch getan. Bitteschön. Ja. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das ein Pseudonym ist. Das ist durchaus möglich. Also das kommt häufiger vor. Auch wenn ein Name sehr schwer auszusprechen ist, sodass das kein Mensch behalten kann, dann wählen Autoren auch schon mal Pseudonyme, die dann einfach besser klingen und besser zu finden sind. Oder wenn man einen Namen hat, der so häufig ist, dass es schon 20 Autoren gibt, die unter dem Namen geschrieben haben und kein Mensch könnte jetzt das Buch finden nachher im Katalog oder so, dann werden auch solche Künstlernamen genommen. Bitteschön. Wie lange das dauert? Das kommt sehr darauf an, wie lang das Buch ist und um welches Thema es sich handelt. Also wenn das zum Beispiel jetzt ein geschichtliches Thema ist, ich habe zum Beispiel Bücher über das Mittelalter geschrieben oder über Wikinger oder über Leonardo da Vinci, da muss man ja sich erstmal, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben, sich sehr genau informieren und recherchieren. So
nennt
man
das.
Und ja, dieses Buch ist jetzt etwas länger als sonst so Kinderbücher sind. Also wie gesagt, wenn so ein Kinderbuch so 100 bis 120 Seiten hat, das ist so die Norm, dann würde ich sagen so 4 Wochen. Dieses hat jetzt so 200 Seiten, das ist dann 1-2 Wochen länger. Und wenn das dann noch längere Bücher sind, Bücher für Erwachsene, die haben oft so 500 Seiten, da braucht man dann entsprechend noch längere Zeit dazu. Fürs reine Schreiben, da ist nicht dazu gerechnet, dass man vorher sich mit dem Thema sehr genau beschäftigen muss. Bei Fantasy muss man sich nur ausdenken, dass es dann logisch bleibt und die Magie auch immer dasselbe bewirken kann. Aber bei anderen Themen muss man sich erstmal sehr genau angucken, wie das gewesen ist zum Beispiel. Bitte schön. Dazu bin ich gekommen, weil ich 13 Jahre Lehrer war und ich hatte eigentlich bis dahin nur Sachen für Erwachsene geschrieben, Krimis vor allen Dingen, und die Kinder aus meinen Klassen, die haben mich dann immer wieder mal gefragt, ja Herr Becker, wieso ist eigentlich nichts von Ihnen bei uns in der Klassenbibliothek? Ja logisch, weil das waren alles Sachen für Erwachsene. Und dann habe ich aber durch das Vorlesen auch in der Klasse viel kennengelernt an Kinder- und Jugendliteratur, habe so gemerkt, wie Kinder darauf reagieren. Und dann habe ich selber mal was versucht und das hatte dann Erfolg. Und so ist es dann weitergegangen. Also ich hätte wahrscheinlich niemals Kinder- und Jugendliteratur geschrieben, wenn ich nicht vorher Lehrer gewesen wäre. Ja, bitteschön.
Wie macht man das eigentlich, wenn man jetzt ein Buch geschrieben hat, was halt öffentlich ist, wie macht man das?
Also wenn man eine Idee hat, dann schreibt man ein Exposé. Das ist einfach nur so zwei, drei Seiten, wie man sich das Buch vorstellt. Worüber das handeln soll, wer die Hauptperson ist, wie man sich den Titel denkt, für wen das Buch sein soll und was in der Handlung eben vorkommt. Und dann kann man einen Verlag ansprechen und mit sogenannten Lektoren sprechen. Lektoren, das heißt auf Deutsch einfach Leser. Das sind die Leute in den Verlagen, die solche Sachen lesen, vorher lesen, bevor daraus ein Buch wird. Und dann berät man darüber, ob daraus ein Buch werden könnte, ob man sich da vorstellen könnte, dass es dafür auch Leser gibt. Und wenn das der Fall ist, dann schließt man einen Vertrag und dann muss das irgendwann abgeliefert werden. Und so geht das dann weiter. Wäre schön, wenn das Gepiepe da mal aufhören könnte. Wer hat noch eine Frage irgendwie, wie Bücher entstehen, zur Arbeit eines Schriftstellers, zu den Büchern, wie das Ganze funktioniert? Bitte schön.
Teilen Sie gerade ein neues Buch?
Ja, ich habe jetzt den fünften Teil angefangen von dieser Reihe. Und der wird also im Frühjahr erscheinen. Der heißt Die Flammensperre der Elben. Die Flammensperre. Also der erste heißt ja Das Juwel der Elben, der zweite heißt Das Schwert der Elben, der dritte heißt Der Zauber der Elben, die sind auch schon erschienen, dann kommt die Flammensperre der Elben und danach kommt Im Zentaurenwald der Elben. Wer war noch gar nicht dran? Bitte schön. Ja, ich sagte gerade schon, ein Kinderbuch so etwa 4 Wochen, wenn es Bücher für Erwachsene sind, die dann länger sind, entsprechend länger. Ne? Also, bitte schön. Überhaupt jetzt. Ja, ich habe so schon angefangen, als ich Schüler war. Als ich gelesen habe, dachte ich mir dann so manchmal, ja, die eine oder andere Geschichte, die könnte man auch etwas anders erzählen oder da könnte man auch dies oder jenes hinzufügen. Und so habe ich also angefangen, die Geschichten zu schreiben, die ich selber gerne gelesen hätte. Und so sind die ersten Geschichten entstanden. Also im Grunde von dem Moment an, wo ich selber schreiben konnte, so 7 Jahre war, als wir alle Buchstaben durch hatten, da fing es dann an. Mit der Zeit sind die dann länger geworden und besser und so ist es dann weitergegangen. Bitte schön. Das weiß ich, kann ich gar nicht so unbedingt sagen. Also manchmal kann es sein, dass man auch bei einem kürzeren Buch aus irgendeinem Grund festsitzt oder sogar bei einer Kurzgeschichte und die dann erstmal wieder weglegt und dann eine ganze Weile gar nicht dran schreibt und dann plötzlich fällt einem das Ende ein oder irgendwas, was einem noch dran fehlt. Also so etwas kann es schon mal geben. Ansonsten würde ich sagen, ja, das längste vielleicht so drei, vier Monate. Das sind dann aber wirklich längere Bücher, die dann also so 500 Seiten haben. Bitteschön. Meinst du jetzt generell von anderen Autoren, was ich am liebsten lese, oder meinst du von meinen Büchern, was ich geschrieben habe? Generell. Also ich lese selber gerne Fantasy und Science Fiction, das hat mich anfangs auch interessiert. Und wenn ich also ganz zu Anfang, ich werde mich auch sehr so geprägt hat, das sind die Bücher von Karl May. Die habe ich gerne gelesen. Die finde ich auch nach wie vor noch gut. Bitte schön.
Wie sehen eigentlich so Elben aus und wie fühlt sich das so an, als
genau? Elben, wie die aussehen, ja, sie sehen so ähnlich aus wie Menschen. Sie haben spitze Ohren, sind etwas blasser, haben feine Haare. Und in diesem Fall, wenn sie die Magie sehr stark anwenden, werden die Augen ganz dunkel. Wie sich das anfühlt als Autor, nicht anders als bei anderen Berufen auch, also man fühlt sich da nicht plötzlich irgendwie anders. Man ist froh, wenn man eine Arbeit fertig hat und freut sich dann auf die nächste. So kann man so sagen. Und das, was man was man, das Lieblingsbuch im Grunde ist immer das, was man gerade schreibt, was einen gerade beschäftigt und womit man sich dann gerade eben am meisten beschäftigt. Wer war noch? Gar nicht. Bitte schön.
Worauf schreiben Sie erstmal Ihre Texte, also Bücher?
Also ich schreibe auf Computer. Das hat den großen Vorteil, man sieht immer gleich, wie lang der Text schon ist, wenn man sich das richtig einstellt. Denn ich kann nicht einfach sagen, gut, jetzt fällt mir so viel ein, ich schreibe jetzt einfach für ein Buch, was eigentlich 200 Seiten haben soll, plötzlich 1000 Seiten, das geht nicht. Denn dann können die das gar nicht drucken. Außerdem sagen die dann, wenn das ein Buch für Jugendliche und Kinder sein soll, dann sollte das ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. Und der Preis ist auch vorher ja festgelegt, also da muss man sich schon ein bisschen dran halten. Und ich kann auch nicht sagen, ja, mir fällt jetzt eigentlich gar nichts ein, ich schreibe jetzt nur 30 Seiten und das Buch soll aber 200 haben. Das geht auch nicht. Ich muss das immer so ein bisschen im Auge haben, wie lang das Ganze werden soll. Und dafür ist es beim Computer einfach am praktischsten. Und ich kann hinterher alles verändern. Das ist natürlich auch gut. Bitteschön.
Wie viele Seiten schreiben Sie eigentlich?
Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Oft ist es so, dass man am Anfang weniger schreibt, manchmal nur eine Seite, wenn man sich manches auch noch vorher auch überlegen muss. Denn wenn man was geschrieben hat, dann soll es ja so bleiben und dann muss man sich hinterher ja danach richten. Dann ist man ja hinterher nicht mehr frei. Und je nachdem, was man dann geschrieben hat, kann einen das dann auch in Schwierigkeiten bringen. Und je länger das dauert, desto schneller wird das dann. Also dann kann das schon mal sein, dass man 20 Seiten oder 30 Seiten auch in einem Tag schreibt. Das ist der Unterschied. Wenn man dann so richtig reingekommen ist, auch in das Thema, wenn man nichts mehr nachgucken muss, auch hier bei den Elben musste ich ja mich danach richten, was habe ich in den anderen Büchern über die Elben geschrieben? Wenn das da zweimal unterschiedlich beschrieben ist, beschweren sich nachher Leser, da muss man also nachgucken, wie sah der aus, welche Waffen hatte der und wie sah die Burg nochmal aus. Und deswegen ist es am Anfang oft langsam und es wird dann immer schneller. Bitte schön.
Würde einer Ihrer Bücher verfilmt worden?
Noch nicht. Also es sind Hörspiele draus gemacht werden und Hörbücher. Aber verfilmt worden bis jetzt noch nicht. Kommt vielleicht noch. Wer weiß. Cool. Ja. Bitte schön.
Wie kommen Sie eigentlich darauf, Elben? Also das ist ja nicht normal tätig.
Nein, aber Fantasy richtet sich ja oft so nach diesen Figuren, die so in den alten Legenden vorkommen, da sind auch die Elben ja drin. Elben oder Elfen, das ist im Grunde dasselbe. Das sind ja die Naturgeister im Prinzip. Und da fand ich es einfach mal interessant, darüber was zu gestalten. Auch bei meinen Büchern über Wikinger und so bin ich auch auf diese Sachen gestoßen, Elben, Kobolde, Trolle, das auch mit ja in diesen Kreis hinein. So kommt dann manchmal eins zum anderen. Bitte schön.
Sie sagten am Anfang, dass diese Elbengeschichte insgesamt 7 Bänder haben soll. Da würde ich gerne mal wissen, wer das festgelegt hat, dass es 7 Bänder sind, also ob Sie selber oder der Verlag, und ob Sie dann vorher sich dann vom ersten Mal schon Raster gemacht haben mit den Kerngeschichten der 7 Bänder.
Ja, also ich habe ein Exposé verfasst über 7 Bände. Diese also zuallererst habe ich diese dicken Elbenbücher geschrieben. Da gab es ein Exposé über diese 3 Bände und dann ist auch ein Vertrag gemacht worden über die 3 Bände, die habe ich dann geschrieben. Und dann habe ich also praktisch diesen anderen Stoff entwickelt, die Elbenkinder. Das war ein Exposé über 7 Bände. Und da habe ich mir auch die einzelnen Geschichten dazu überlegt. Der Verlag fand das gut und dann ist ein Vertrag über diese 7 Bücher praktisch geschlossen worden. Und das steht also fest, wann die erscheinen, wann die geschrieben werden,
was drin vorkommt. Also kennen Sie jetzt im Endeffekt auch schon den Inhalt von dem Buch 7? Haben Sie sich schon so ein Kernthema überlegt,
ja,
dass Sie wissen, wie das Ganze enden soll?
Ja, doch, das habe ich mir im Groben überlegt. Es kommen natürlich immer wieder Dinge auch hinzu, aber im Großen und Ganzen ist das schon überlegt. Denn man muss ja so ein Exposé so verfassen, dass die Leute im Verlag sich vorstellen können, was das wiederum für ein Buch sein soll. Die gehen dann wiederum zu den Leuten, die das verkaufen sollen, zu den Vertretern, zu den von der Werbung und so weiter. Das wird alles ja vorher. Bitte schön. Ich habe dich. Ja, wie gesagt, ich bin gerade dabei, eins aus dieser Reihe zu schreiben. Und da ich ja auch dann die Verträge geschlossen habe, also ich schreibe ständig irgendein Buch. Nicht? Wenn das eins beendet ist, kommt das nächste, da gibt es ja dann auch Termine und dann muss man auch, wie in jedem anderen Beruf auch, sich jeden Tag hinsetzen und ein bisschen was machen. Sonst wird es nichts. Bitte. Also ich veröffentliche schon über 20 Jahre. Wie gesagt, ich war zwischenzeitlich auch hauptberuflich Lehrer, habe das dann beides so nebeneinander gemacht. Das ließ sich auch lange Zeit miteinander vereinbaren. Und irgendwann wurde das dann aber so viel mit dem Schreiben, dass ich mich dann auf eine Sache konzentrieren musste. Und seitdem bin ich dann nur noch Schriftsteller. Bitte schön. Ich war Grundschullehrer, da muss man alle Fächer unterrichten, von Sport bis Deutsch und Mathematik. Und ich habe unter anderem zum Beispiel die Fußballmannschaften der Schulen, an denen ich war, trainiert. Daraus habe ich dann später auch Bücher gemacht, das Fußballinternat, weil ich diese Erlebnisse dann praktisch wieder geschrieben habe, wo es dann um eine Fußballmannschaft geht. Also, bitte sehr. Ja, wie gesagt, das Thema mit den Elben, das ist mir so eigentlich begegnet zum ersten Mal, überhaupt das Thema mit diesen Naturgeistern bei der Arbeit an Wikinger-Themen. Ich habe mehrere Bücher über Wikinger geschrieben und war natürlich bekannt, dass das auch in der Fantasy immer wieder ein Thema ist und so kommt dann eins zum anderen. Dass einem dann irgendwann mal eine Idee kommt, was könnte man da für eine Geschichte draus machen. Manchmal ist das so, dass man einfach erstmal ein Thema hat oder denkt, das wäre ein interessantes Gebiet, da könnte man mal was drüber machen. Und irgendwann fällt einem dann eine Geschichte ein oder eine Person, die da spielt, irgendwie etwas Besonderes. Und dann schreibt man es schnell auf, bevor man es vergessen hat. Bitte sehr. Ja, das sind entweder Krimis für Erwachsene, Tuch und Tod zum Beispiel ist jetzt erschienen, ein Krimi, oder auch Kinderkrimis, die dann meistens aber in der Vergangenheit spielen. Also ich habe zum Beispiel 6 Bände geschrieben über den jungen Leonardo da Vinci, als der noch klein war und sich aber schon für Erfindungen und solche Dinge interessiert hat und wie der eben in Kriminalfälle zu seiner Zeit so verwickelt wird und Geheimnisse lösen muss und so weiter. Da Vinci's Fälle öffnen. Bitte sehr.
Was war das
härteste
Buch, was Sie geschrieben haben?
Was meinst du jetzt mit am härtesten?
Ja, so wie Thriller oder
so. Du meinst am spannendsten?
Ja, oder am brutalsten.
Am brutalsten. Ja, also ich denke wahrscheinlich die Drachenbücher, die auch für etwas ältere sind, da sind die meisten Kampfszenen drin. Sonst in den Krimis für Erwachsene ist es natürlich auch etwas gröber als jetzt für die Krimis für Kinder. Bitte schön.
Warum wollten Sie unbedingt Schriftsteller werden?
Ja, das hat sich so entwickelt. Wie gesagt, ich habe immer schon gerne Geschichten geschrieben, habe dann was veröffentlichen können, war zwischenzeitlich Lehrer nebenbei. Man weiß auch zu Anfang nicht so genau, wie lange das Talent auch reicht, ob das für ein Buch reicht oder für 20 Bücher oder nicht. Deswegen, das war mir so ganz zu Anfang auch noch nicht so klar. Aber irgendwann musste ich mich dann auch konzentrieren auf eine Sache, weil es dann beides nicht mehr zusammenging. Deswegen habe ich mich dann nur noch auf die Schriftstellerei konzentriert. Es ist letztlich das, was ich am liebsten mache. Ich schreibe die Bücher, die ich selber gerne lesen würde. Bitte sehr. Ja, ich habe einen Sohn. Was meinst du? Ja, mein Sohn, der ist inzwischen 18, der liest auch alle Bücher von mir. Und gerade als er noch jünger war, natürlich auch vor allen Dingen die Kinderbücher, jetzt natürlich die Fantasy-Sachen. weil er ist selber Fantasy-Vielleser, hat also das ganze Zimmer voller Bücher und konnte mir da auch immer schon gute Tipps geben. Und den lasse ich immer Probe lesen. Bitte schön. Ich habe vorne auf die, ja, das male ich natürlich nicht selber, so gut bin ich nicht im Zeichnen. Das machen extra Künstler, die sich auf die Cover spezialisiert haben. Da werden dann oft auch verschiedene Entwürfe gemacht und manchmal möchten die dann gerne, dass ich zwei, drei Zeilen schreibe, was man sich auf dem Cover vorstellen könnte. Dann machen die einen Entwurf und dann fragen die mich, na, sieht das Riesenfledertier auch so ähnlich aus? Und wie soll das Cover gestaltet werden? Da wird dann, also macht der Verlag sich viele Gedanken drüber, um eben das Buch möglichst auch zu verkaufen. Und das ist auch diejenigen anspricht, die es nachher kaufen sollen. Ne? Bitte schön. Ja, die dicksten Bücher, die ich geschrieben habe, das sind die Elbenbücher, die Drachenbücher. Ich habe auch unter einem anderen Namen ein Buch über Piraten geschrieben. Die haben so 500, 550 Seiten etwa. Nein. Wobei ich immer Manuskriptseiten zähle, das ist also 30 Zeilen, 60 Anschläge nennt man das, 60 Zeichen, damit berechnet man das. Das ist dann manchmal unterschiedlich, wie das gedruckt ist, ob man sehr viel auf die Seite druckt oder sehr wenig. In Erwachsenenbüchern ist manchmal mehr drauf, Kinderbücher manchmal weniger, aber so um den Dreh rum. 500 Seiten. Bitte. Immer das, woran ich gerade schreibe. Denn damit beschäftige ich mich am meisten und das finde ich dann immer am besten. Wenn ich dann ein paar Jahre später oder wenn es dann 10 Jahre später oder so ist, nochmal lese, dann eher nicht mehr so, dann denkt man sich schon, ach, das ein oder andere, das könntest du jetzt besser. Aber so in dem Moment, wo man fertig hat, das eigentlich, woran man schreibt. Bitte sehr.
Haben Sie irgendwie eine Internetseite, dass man alle Ihre Bücher mal im Überblick sehen kann? Weil wenn Sie unter verschiedenen Pseudonymen erschienen sind, ist es ja schwer dann zu sehen, welches Buch wirklich von Ihnen ist.
Ja, also ich habe eine Internetseite www.alfredbecker.de. Mhm. Da kann man auch E-Mail hinschreiben und findet man eigentlich auch ganz einfach, wenn man Alfred Becker einfach bei Google eingibt oder so, dann findet man auch die Homepage. Da gibt es also viele Informationen, da gibt es auch eine Landkarten zum Beispiel zu den Elbenkindern, die ersten Entwürfe zu den Karten. Da gibt es auch, Kinder haben zum Teil die Bücher vorgestellt im Unterricht, wir haben davon Fotos gemacht oder so etwas, sowas kann man da auch sehen, also alles Mögliche.
Und da kommt man auch an die Bücher, die unter Pseudonym geschrieben
sind? Teilweise ja, teilweise. Bitte sehr.
Schon mal versucht, mit Ihrem Sohn
zu
schreiben?
Wir haben jetzt zusammen eine Kurzgeschichte geschrieben und die erscheint auch demnächst. Ja, der schreibt auch schon etwas und mal gucken, ob da eine nächste Generation von Autoren dran wird. Bitte sehr.
Kommen da auch Bilder vor?
Das ist unterschiedlich. In meinen Wikinger-Büchern ja. Das liegt zum Teil daran, für welches Alter das ist. Also eins meiner Wikinger-Bücher, das ist ja schon so ab 8, da sind dann viele Bilder drin, Drachenschiffe vor Wienland. Dann habe ich so einen Ratekrimi in der Wikinger-Zeit geschrieben, das ist der etwas ältere, aber da kommen auch Bilder drin vor, weil die Rätsel teilweise mit den Bildern zu tun haben. Sonst meistens eigentlich nicht. Also je älter die Leserschaft ist, desto weniger Bilder kommen leider in den Sachen vor. Also hier sind keine Bilder mehr drin und in den Erwachsenenbüchern auch nicht. In Fantasybüchern sind manchmal Karten drin, aber sonst leider nicht. Bitte schön. Das hieß der Namenlose, das war ein Fantasy-Roman. Bitte sehr.
Gibt es schon Gesellschaftsspiele in diesem Buch?
Nein, noch nicht. Muss noch jemand erfinden. Aber es wäre durchaus möglich, so etwas zu machen. Manchmal gibt es ja, dass zu einem Buch Spiele erfunden werden, Kartenspiel oder Gesellschaftsspiel, oder auch umgekehrt, dass zu einem Spiel ein Buch gemacht wird. Kommt auch vor. Bitte sehr.
Schreibt
ihr Romane oder so? Ja, einen Roman nennt man einfach eine längere Geschichte. Ja, also ich sag mal Minimum 100 Seiten und alles was länger ist, nennt man Roman. Was kürzer ist, ist dann irgendwie eine Kurzgeschichte. Kurzgeschichten habe ich auch viele geschrieben. So für Zeitungen und Zeitschriften und so und Sammelbänden und so. Oder. Nein, im Fernsehen war ich noch nicht. Ja, wenn ihr noch könnt, könnt ihr euch noch den Anfang vom nächsten Kapitel vorlesen?
Ja, langsam
wieder zur
Schule.
Langsam, ja. Ja, richte ich mich ganz nach.
Weiter.
Gut, ja, ich höre einfach auf, wenn Sie sagen, hören Sie auf.
Nein,
also, irgendwo ist immer unterbrochen. Also, das nächste Kapitel heißt Entführt. Am nächsten Tag fanden sich Daron und Sarsen wieder bei den Stallungen ein, um nach Rarak zu sehen. Außer Renadir, dem Gewissenhaften, und ein paar Gehilfen des Marschalls, befand sich dort auch Lirandil, der Fährtensucher. Lirandil stand dicht neben Rarax und berührte mit der Hand dessen nassen Fell. Das Ungeheuer ließ sich das von ihm erstaunlicherweise gefallen. Der Fährtensucher war bekannt dafür, mit Tieren besonders gut umgehen zu können. Er achtete auf die kleinsten Zeichen der Natur, wenn er auf seinen weiten Reisen ferne Länder durchstreifte. Er beherrschte das Fährtenwesen und hatte eine Schule für all diejenigen eingerichtet, die diese Kunst von ihm lernen wollten. Lirandil wandte sich zu den Zwillingen herum, als er sie bemerkte. Wie man so hört, wollt ihr das Riesenfledertier so weit zähmen, dass es euch ebenso folgt wie jedes Elbenpferd. Ja, das stimmt, gab Sarsen zu, wobei ein Gedanke ihres Bruders sie erreichte. Ich wette, den hat Großvater geschickt, damit er uns noch einmal eindringlich davor warnt, wie gefährlich so eine Kreatur angeblich ist. Auch Sarsen nahm das an. Ihr zwei seid in eurer Erziehung dieses Geschöpfs schon sehr weit gekommen, sagte Lirandil anerkennend. Und wenn man euch so fliegen sieht, dann scheint es euch ganz gut zu gehorchen. Wir haben uns große Mühe gegeben, erklärte Daron. Was würdet ihr davon halten, wenn unsere Kavallerie Riesenfledertiere statt Elbenpferde benutzen würde? Wäre es nicht vorteilhaft für das Elbenreich, über eine fliegende Streitmacht zu verfügen? Und all die Händler, die ihre Waren an Orte transportieren müssen, die nicht an der Küste oder an einem Fluss liegen, sodass keine Schiffe dorthin gelangen können, wäre es für sie nicht auch ein enormer Vorteil, nicht auf Pferdewaren angewiesen zu sein? Man bräuchte sehr viele und sehr starke Magier, um diese Tiere zu lenken, gab Lirandil zu bedenken. Aber dafür bräuchte man keine Magier mehr, um Straßen und Wege auszubessern. Denn über kurz oder lang würde doch jeder fliegen, statt mühsam über Land zu reisen, entgegnete Daron. Ein interessanter Gedanke, antwortete der Fährtensucher. Und wenn der König eines Tages einmal Daron heißt, wird er vielleicht auch in die Tat umgesetzt. Er tätschelte das Riesenfledertier, das daraufhin ein leises Brummen hören ließ, das an den Klang eines Hornissenschwarms erinnerte. Aber dazu bräuchte die Elbenheit mehr Magier und Stärke. Daron seufzte, euer Einwand klingt vernünftig. Wenn ihr gleich fliegt, dann seid vorsichtig, meinte Lirandil. Ihr beide seid auf einem guten Weg mit diesem Riesenfledertier. Aber es ist noch nicht völlig gezählt. Daran solltet ihr immer denken, wenn ihr euch über die Berge von Hochelviana tragen lasst. Wir passen schon auf, versprach Daron. Wenig später saßen die beiden Elbenkinder auf Raras Rücken und die Burg unter ihnen wurde immer kleiner. Das Riesenfledertier ließ sich mühelos lenken und reagierte auf jeden Gedankenbefehl. Ich glaube, so etwas wie gestern wird uns heute nicht passieren, meinte Daron. Ich hoffe, du hast recht, gab Sarsen zurück, die der Sache noch nicht so richtig traute. Rarax flog in einem weiten Bogen, der sie über die schroffen Felsmassive mit dem Elbenturm führte, den er dann zweimal umkreiste. Immer höher ließen die beiden Elbenkinder das Riesenfledertier steigen. Es wurde eisig kalt. Aber Elben waren weder gegen Kälte noch gegen Wärme sehr empfindlich und so machte ihnen das nichts aus. Ich frage mich, wie hoch Rarax wohl zu steigen vermag, sagte Daron, und wie weit er fliegen kann, ohne zwischendurch einmal zu landen. Das sollten wir nicht heute ausprobieren, rief Sam. Warum nicht? Seien wir froh, dass Rarak im Augenblick ganz gut gehorcht. Und wenn er sich in Zukunft so gut lenken lässt, könnten wir ja weiterleben. Daron blickte zu den schneebedeckten Gipfeln hinüber. Aber zumindest über die Berge könnten wir fliegen, erreichte sein Gedanke Fabi. Sie atmete tief durch, während der Flugwind ihr die Haare zerzauste. Meinetwegen, lautete ihre Antwort. Nebel walten um die hohen Gipfel der Gebirgszüge, die sich durch die Provinz Hoch-Eliana zogen. Daron und Zarbun ließen Rarak so weit emporsteigen, dass sie schließlich über der Wolkendecke schwebten, aus der die einzelnen Gipfel herausragten. Rarak flog schneller, je höher er stieg. Daron und Zarbun blickten immer wieder in die Tiefe, aber trotz ihrer scharfen Elbenaugen konnten sie dort nichts mehr erkennen, außer einer weißen Wolkendecke. Lass uns umdrehen, meinte Zarbun. Aber warum denn? Wir fliegen doch gerade so schön, gab Daron zurück. Ob Rarak noch höher kann? Rarak beschleunigte noch weiter und die Haare wehten den beiden Elbenkindern nur so um die spitzen Ohren. Lass uns zurückfliegen, bitte. Nur damit wir sehen, dass er uns noch gehorcht, wandte sich Sarah schließlich an Gedanken an ihren Bruder. Gut, antwortete dieser. Dann mach du das. Du wirst sehen, es gibt keine Schwierigkeiten. Zarbun übernahm daraufhin die geistige Lenkung des Riesenfledertiers. Doch Rarak machte nicht die geringsten Anstalten, ihrem Befehl Folge zu leisten und die Richtung zu ändern. Na, wirst du wohl, sandte Zarbun einen ärgerlichen Gedanken. Aber Rarak stellte sich geistig taub und reagierte nicht. Stattdessen beschleunigte das Riesenfledertier seinen Flug noch und stieg auch noch höher. Rarak! Ihre gesamte magische Kraft legte Zarbun in diesen Gedanken. Schwärze füllte ihre Augen. Er gehorcht einfach nicht, sandte sie einen Gedanken an Daron, der inzwischen schon gemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte. Auch seine Augen waren inzwischen vollkommen schwarz geworden. Er murmelte eine Formel, die ihm half, seine magischen Kräfte besser zu sammeln. Aber auch mit seiner Magie ließ sich das Riesenfledertier nicht beeinflussen. Es stieß ein paar schrille Schreie aus, die beinahe an ein triumphierendes Gelächter erinnerten. Ist das nun der Dank dafür, dass wir uns so viel Mühe mit dir gegeben und dich gesund gepflegt haben, wie Sarven ihren zornigen Gedanken freien Lauf? Rarak schien das jedoch nicht im geringsten zu kümmern. Er flog einfach immer weiter, stieg noch höher und bewegte dabei die Flügel mit ruhigen Schlägen. Ein schriller Ruf drang aus seinem Maul. Er klang in den Ohren der beiden Elbenkinder wie ein Triumphgeheul. Hatte das Riesenfledertier es doch offenbar endlich geschafft, die Herrschaft der beiden Zwillinge abzuschütteln. Rarak wandte sich nach Südosten, überflog das Hügelland von Mittel-Eldiana. Unter ihnen war die Wolkendecke längst aufgerissen. Ein großer Fluss zog sich wie eine gewundene blaue Linie daher. Daron deutete in die Tiefe. Das muss der Tier sein. Sie konnten die Segel der Elbenschiffe ausmachen, die flussabwärts trieben. Der Tier teilte sich in einen nördlichen Arm, der durch die Quellen von Nitrandor gespeist wurde und einen südlichen, der zum See von Dorin Diriz führte. Das Land schien geradezu unter den Elbenkindern hinwegzurasen. Rarak folgte dem südlichen Arm des Tiers, überflog schließlich den himmelblauen, leuchtenden See von Dorin Diriz. Dahinter lagen die Grasländer von Nieder-Eliana. Was machen wir jetzt nur, rief Sarven. Ich weiß es nicht, gab Sarven zur Antwort. Wenn wir unsere Kräfte vereinen, müssten wir es doch schaffen, Rarak wieder unter Kontrolle zu bekommen. Versuchen wir es. Die Augen der beiden Elbenkinder wurden erneut vollkommen schwarz. Sie richteten ihre magischen Kräfte in einem gemeinsamen Strom auf den Geist des Fledertiers. Gehorche uns! Rarak verlangsamte seinen Flug ruckartig, flog einen Bogen. Es sah fast so aus, als wollte er zum See von Dorin Diriz zurückkehren. Das Riesenfledertier ließ einen dröhnenden Laut hören, der tief aus seiner Kehle kam und die Elbenkinder bis ins Mark erschaudern ließ. Offenbar hatte der gemeinsame Einsatz ihrer Kraft Erfolg, doch Daron spürte, wie sich Raraks Geist erneut auflehnte. Auf einmal wand sich das fliegende Tier in der Luft und dann sackte es ab, fiel vom Himmel wie ein Stein. Rarak war dabei völlig untätig, schien ganz bewusst in Kauf zu nehmen, dass sie alle am Boden zerschmetterten. Selbst die fortgeschrittene Heilkunst der Elben hätte ihnen nach einem Sturz aus dieser Höhe nicht mehr helfen können. Sarven schrie und Daron krallte sich im Fell des Fledertiers fest. Genau das will er, dass wir Angst haben und unsere Kräfte nicht mehr konzentrieren, erkannte Daron. Aber es war zu spät. Sie hatten bereits wieder jeglichen Einfluss auf Rarak verloren. Das Riesenfledertier stieß wieder schrille, wie ein meckerndes Lachen klingende Laute aus. Nur etwa 2 Mannlängen über dem Boden fing Rarak seinen Sturz ab und stieß dann wieder nach oben. sein Flug wurde wieder schneller und schneller. Er könnte uns einfach abschütteln, Daron, erreichte den Elbenjungen ein Gedanke seiner Schwester. Daron blickte in die Tiefe. Ja, daran hat er auch schon gedacht. Jetzt ist er es, der uns beherrscht, fand er einen wütenden Gedanken an Zaren, und zwar durch die Angst, die er uns macht. Aber das war im Moment wohl leider kaum zu ändern. Bis dahin.